Guten Morgen, moin moin. Ich hoffe, Sie konnten gut schlafen und sind jetzt topfit. Mein Name ist Marco Tristram. Ich bin neu im Team von More Marketing als Audio Sales Manager. Deshalb grüße ich an diesem Morgen auch speziell meine neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkaufsteam. Ansonsten gilt, jetzt bitte anschnallen. Hier kommt Episode 133 für diesen Dienstag, den 16.04. Gute Unterhaltung.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen, mein Name ist Marcel Becker. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Als erstes trauern wir um eine echte Hamburgensie. Also zumindest ich bin ein bisschen traurig. Die berühmte Kiso-Werbung an einer Häuserwand in der Grindelallee Richtung Dammtorbahnhof in Höhe des Musikclubs Logo ist weg. Nach 26 Jahren ist Schluss mit »Sie hassen ihren Job, sie hassen ihre Frau, sie hassen ihr Auto«. Den Wagen nehmen wir. Kiso. Okay, nicht jeder kann heutzutage über so einen Spruch lachen. Auf jeden Fall ist dort jetzt Werbung von Beiersdorf zu sehen. Hamburg, die schönste Stadt der Welt. Kein Wunder bei der Pflege. Ganz ehrlich, nett, aber tut auch keinem weh. Ist vielleicht auch der Sinn. Alle Infos dazu natürlich auf abendblatt.de. Jetzt zu den Themen, die wir heute für Sie ausführlich im Programm haben. Das Meertheater wird umbenannt. Im Moment eh unter Harry Potter Theater bekannt. Aber welcher Name soll es denn sein und was steckt dahinter? Außerdem sprechen wir über ein Thema, welches für eine reiche Stadt wie Hamburg eher peinlich ist. Wohnungslosigkeit. Halten Sie sich fest. Die Wohnungslosenquote in Hamburg ist aktuell etwa so hoch wie 1950, kurz nach den Zerstörungen des Krieges. Was ist da los und wie kann es besser werden? Auch eine mehr als problematische Situation, der Kinder- und Jugendnotdienst in unserer Stadt steht enorm unter Druck. Die meisten Kinderschutzhäuser sind voll ausgelastet, die Zahl der Pflegefamilien sinkt. Aber als Einstieg beschäftigen wir uns mit einer Jugendbande, die, kein Witz, aktuell in den Drogenhandel eingestiegen ist. Es gibt scheinbar nichts, was es nicht gibt. Wir starten jetzt. Früher. Vor vielen, vielen Jahren hatte der Begriff Jugendbande vielleicht noch eine leicht romantische Vorstellung. Siehe einige Kinder- und Jugendbuchklassiker. Ein paar Außenseiter, die als Gemeinschaft spannende Abenteuer erleben und die wir als Leser durchaus um ihr wildes und besonderes Leben beneidet haben. Das ist nur noch selten der Fall, eher sogar das Gegenteil. Und das trifft besonders auf den Fall zu, in dem es um die Hamburger Jugendbande 315er geht. Polizeireporter André Zantwakili ist zugeschaltet. Erstmal André, woher kommt dieser Name 315er?
Das ist ein bisschen bizarre Geschichte und auch, wenn man so drüber nachdenkt, ein bisschen blöde. Das ist eine Parkplatznummer. Und zwar ist das aus einem Parkhaus, wo die sich immer getroffen haben, da in dem Bereich Jenfeld. Und von da aus konnte man gut über den Stadtteil gucken und ja, die Fantasie reichte wohl nicht für mehr. Und dann hat man die Parkplatznummer als Gruppenname genommen.
Was treibt diese Gruppe da an der Alster? Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben.
Also letztendlich ist ja das Phänomen Jugendbanden nicht neu, sondern die gibt es ja, seit ich diesen Job mache. Das ist deutlich über 30 Jahre. Der Unterschied ist, sie waren früher immer in den Stadtteilen. Da gab es dann so welche, die haben sich den Wilhelmsburger Türkenboys oder Destroyers oder Streetboys auf dem Kiez genannt und so weiter. So, und neu ist eigentlich, dass die den Jungfernstieg okkupiert haben. Das hängt ganz viel mit Nahverkehr zusammen. Das hängt aber auch ganz viel damit zusammen, dass die wirklich aus allen möglichen Stadtteilen kommen. Das sind ganz oft welche aus öffentlicher Unterbringung, also das heißt Flüchtlingsunterkünfte oder Folgeunterkünfte. Da ist es meistens nicht so geil, drin zu wohnen, ist alles beengt. Das ist so sehr ein Wohnzimmer. Und das Ganze ist gut mit dem Nahverkehr zu erreichen. Das heißt, man kann aus allen Himmelsrichtungen da bequem anreisen.
Und dann kommt eine Sache hinzu, über die wir uns ja alle vielleicht nicht immer so viel Gedanken machen, weil wir es einfach als selbstverständlich und als Service auch hinnehmen. Und ich rede jetzt in dem Fall an der Alster am Jungfernstieg nicht von der Aussicht, sondern vom WLAN, freies WLAN, nämlich unter anderem vom Apple Store.
Ja, das war mal ganz am Anfang, war das so ein Grund, weswegen sich da Jugendliche getroffen haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch eine so große Rolle spielt, sondern es wird eine zweitrangige Sache sein. Das hat sich damals so entwickelt und dann ist das so eine Initialzündung vielleicht gewesen.
diese Jugendbande, und nehmen wir jetzt mal die 315er, vielleicht auch ein bisschen stellvertretend, wie sind die denn organisiert? Wie setzen die sich zusammen?
Also Organisation kann man so in dem Sinne nicht sagen. Man geht davon aus bei der Polizei, dass der harte Kern so 20, 30 Leute maximal sind. Dann hat man noch einen Haufen, sag ich mal, so Handlanger oder Möchtegerns, die da mit rumlungern. Und da gibt es keine Strukturen in dem Sinne. Da gibt es immer welche, die sind Redelsführer oder machen besonders dicke Hose und sind dann so ein bisschen Vorbilder. Aber dass man so einen Boss hat, das wüsste ich nun nicht.
Sag mal, was machen die eigentlich da den ganzen Tag oder den ganzen Abend, je nachdem, wann die sich da gerade rumtreiben am Jungfernstieg? Diese Jugendbanden, haben die untereinander ständig Beef oder aber sind die vielleicht sogar in finstere Geschäfte, wenn ich das mal so formulieren darf, verwickelt?
Ja, also am Anfang waren das eigentlich so typische Hahnenkämpfe, nicht? Da, es ging es mal um Mädchen und Streit und dann hat der Mann auch was getrunken und war nicht mehr ganz Herr seiner Sinne. Das hat sich jetzt aber verändert. Und zwar jetzt sind die so, und das hat man bei der Vollstreckung eines Haftbefehls jetzt letztens gesehen, auch in Drogengeschäfte involviert. Und das passt natürlich auch zu diesem Problem, dass das welche sind, die, sag ich mal, Dinge wollen, die sie illegal erreichen werden.
Und das ist dann natürlich schon ein Problem. Und deswegen gibt es auch diese SOKO.
Diese SOKO gab es schon vorher. Die ist eigentlich wegen den körperlichen Auseinandersetzungen, die man dort hatte, gegründet worden. Das ging ja jahrelang hin und her. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, da gehen wir jetzt gezielt gegen vor. Und Konzept der SOKO ist es eigentlich, dass man sich der Haupttäter annimmt, ein wirklich wasserdichte Beweise zusammensammelt und dann erreicht, dass die tatsächlich mal in Haft gehen. Und hofft, dass das denn so ein abschreckendes Beispiel ist. Aber da waren nicht die Drogengeschäfte Ausfluss des Ganzen oder Grund des Ganzen, sondern die sind eigentlich relativ neu gekommen. Und das ist jetzt eine neue Qualität.
Einen haben Sie jetzt, ich sag's jetzt mal, verknackt. Wer genau ist das und aus welcher Bande ist der?
Also der ist von den 315ern. Das ist ja typisch so ein 18-Jähriger, ist er, glaube ich, Migrationshintergrund, wohnt in so einer Unterkunft, in so einer Folgeunterkunft und ist schon bereits als Intensivtäter geführt. Intensivtäter heißt, dass der schon eine bestimmte Anzahl von Ermittlungsverfahren gegen sich laufen hat. Und das sind dann halt so viele, dass man sagt, das ist jetzt ein Intensivtäter.
André, dieses Problem mit den Jugendgruppen, du hast es vorhin schon erwähnt, lass uns das einmal nur noch mal deutlich aussprechen, das gab es schon vor der sogenannten, sage ich mal in Anführungszeichen, vor der sogenannten, ich sage es ausdrücklich, Flüchtlingskrise 2014, 2015. Es ist seitdem aber definitiv nicht besser geworden. Deswegen frage ich dich schon mal, aus welchen Ländern, aus welchen Nationalitäten setzen sich diese Jugendlichen in diesen Banden zusammen?
Also jetzt aktuell sind es so die klassischen Länder, Afghanistan, Syrien, Nordafrika auch sehr stark. Das sind eigentlich so die Länder, wo sehr viele herkommen. Man hat am Jungfernstieg auch hin und wieder Ukrainer festgestellt. So mein letzter Stand war eigentlich, dass die aber mehr so Opfer geworden sind und nicht so in diesen Gangstrukturen drin war. Aber ich glaube, die sind sehr offen für alle möglichen Nationalitäten.
Wenn wir uns jetzt auf der einen Seite, ich sag mal, darüber, wie soll ich sagen, aufregen oder das besorgniserregend finden, unseren Unmut bekunden über diese Situation, müssen wir auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch fairerweise feststellen, das ist ja erstmal noch keine Analyse, sondern nur eine Feststellung, diese Jugendlichen, die sich dort rumtreiben, haben irgendwie auch keine Perspektive.
Ja, also ist ja nicht nur keine Perspektive, es ist ja auch, also selbst wenn die normal arbeiten würden, man muss ja jemanden finden, der für die dann noch den Mindestlohn zahlt. Aber selbst wenn die das tun würden, hätten sie noch kein AMG und könnten nicht die Poppen tanzen lassen. So, aber das sind die Ziele dort. Und natürlich muss man auch wissen, dass so ein Drogenhändler auch richtig viel Geld verdient. Das ist ja auch alles schön steuerfrei, weil das ja total am Fiskus vorbeigeht, illegal. Oh Gott. Und man kann einen Lebensstil pflegen, den man natürlich, der so total frei ist von Verbindlichkeiten wie pünktlich erscheinen, eine gewisse Arbeitszeit zu machen. Die leben ja echt in den Tag hinein. Und das ist jetzt nun nicht nur auf Jugendbanden, das ist allgemein so auf Drogenhändler so ein Ding. Das ist eine völlig blödsinnige Annahme, dass man glaubt, dass da irgendwie ein adäquater Job für die zu finden ist. Außer die werden Vorstandsvorsitzender irgendwo, dann wird das wahrscheinlich hinhauen. Aber ich glaube nicht, dass das jemand denen bietet.
Ja, und ein Vorstandsvorsitzender ist ja auch nicht so, dass der den ganzen Tag an der Alster chillen kann. Also der hat ja auch zu tun. Also da prallen ja denn im wahrsten Sinne des Wortes, wie auch immer du das bewerten willst, André, aber es prallen Welten aufeinander. Ich weiß gar nicht, wie da die Lösung sein soll.
Sehe ich auch nicht. Also das sind auch in der, also wenn man sich so von früher so die Problemjugendlichen anguckt, es gab mal diese berühmt-berüchtigten Crash-Kids, die immer Autos geklaut hatten und dann durch Hamburg gefahren sind. Das waren fast ausschließlich Deutsche. Und den hatte man ja dann alle Wohltaten, die Jugendhilfe so parat hatte, angedeihen lassen. Aus denen ist ja alles nichts geworden. Also ich hatte die danach alle, wie sie da waren, immer wieder wegen den wildesten Sachen, ja, waren die wieder mal Thema für mich als Erwachsene dann. Also das heißt, da hat überhaupt nichts gefruchtet. Diese ganzen Dinge, die man sich so erträumt hatte, die wieder auf die rechte Bahn zu bringen, die sind eigentlich total in die Hose gegangen.
André, die letzte Frage, und die formuliere ich so vorsichtig irgendwie wie nur möglich, weil ich möchte nachher nicht sozusagen in eine Ecke gestellt werden nach dem Motto, ich hätte Panik gemacht. Aber wenn ich das jetzt so höre, muss ich die Frage natürlich stellen. Gibt es mittlerweile Uhrzeiten, Tage oder auch direkt Bereiche da am Jungfernstieg, wo du sagst, ah, liebe Hamburger, seid vorsichtig? Würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen oder sagst du, nee, die bleiben so unter sich, da kann man nach wie vor bedenkenlos spazieren gehen, shoppen gehen. Das hat auf das normale Hamburger Innenstadtleben gar keinen Einfluss.
Also ich tendiere mehr zu dem Zweiteren, das hat keinen großen Einfluss, die bleiben wirklich unter sich. Man hat mal so Reibereien mit Polizei oder mit Sicherheitsleuten, das war so in der Europapassage, hatte man ja mal einen eklatanten Vorfall, wo dann einer dieser Sicherheitsleute, der auch schon etwas älter war, einen Herzanfall bekommen hatte. Ob das vor Aufregung war, der hatte eine Vorerkrankung. Also das war nun nicht deren Schuld. Aber die bleiben unter sich. Das sind auch nicht so Dinge, dass man da als Erwachsener oder sowas oder wenn man da als Tourist ist oder da in der Nähe essen geht oder flaniert, da überfallen wird das nicht. Sondern das sind wirklich so Hahnkämpfe untereinander, wie ich das schon so sagte. Und ich sag mal, Drogenhandel, das bringt nichts, da irgendwelchen Muttis Kokain anzubieten. Das wäre wahrscheinlich kein sinnvolles Geschäftsmodell, das werden die auch nicht tun.
Es ist kein Geschäftsmodell, irgendwelchen Muttis am Jungfernstieg Kokain anzubieten. Ist bei mir als Formulierung natürlich hängen geblieben. Vielen Dank an André Zantwakili, den Abendblatt Polizeireporter. Und wer jetzt sagt, dem Mann höre ich gerne zu. Und wer sagt, das ist interessant, was er rund um derartige Themen zu sagen hat, wie wir eben gehört haben, dem empfehlen wir die Bäcker am Morgen Episode vom letzten Samstag. Da taucht André ausführlich auf. Der Titel Polizeireporter mit Migrationshintergrund spricht Klartext. Der Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg steckt in Schwierigkeiten. Ausgerechnet bei extrem schwachen Mitgliedern unserer Gesellschaft scheint die Stadt nicht optimal aufgestellt zu sein. Vorsichtig ausgedrückt. Woher wissen wir das? Aus einer sogenannten großen Anfrage der Linken an den Senat. Chefautor Christoph Rybacek dröselt das jetzt mal für uns auf. Christoph, bitte gib uns zu Anfang erst nochmal den Überblick, was macht eigentlich der Kinder- und Jugendnotdienst genau?
Der Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg hat verschiedene Einrichtungen, in denen er sozusagen Kinder zwischenparkt, die er aus Familien herausnehmen musste, weil diese Kinder in den Familien akut bedroht sind oder bedroht waren. Das können Vernachlässigungen dieser Kinder sein, es können Gewalt gegen diese Kinder sein. Und dann muss man sozusagen eine Einrichtung finden, in der man ganz kurzfristig diese Kinder unterbringen kann, um sie dann zu Pflegefamilien zu bringen. Das ist also wirklich sehr akut, diese sogenannte In-Obhutnahme. Das heißt also, wenn die Behörde kommt und einer Familie das Kind wegnimmt, das ist die Ultima Ratio, die man überhaupt haben kann, um ein Kind zu retten und vor dem möglicherweise gefährdenden Zugriff der eigenen Eltern.
Ja, und das sind ja dann auch Fälle, wenn wir damit mal zu tun haben oder darüber lesen oder mit jemandem Interview dazu, da sind wir ja alle fassungslos. Wenn es soweit ist, du hast es ja eben selber beschrieben, dann ist wirklich, das ist die letzte Ausfahrt der Autobahn. Mehr, also schlimmer kann es dann im Grunde gar nicht mehr kommen. Und dieses politische Instrument der Anfrage an den Senat, große oder kleine Anfrage, da staune ich auch manchmal. Wir reden darüber ja mittlerweile ziemlich oft hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob es auf den Wahlkampf zugeht, dass da zumindest es einem auffällt, dass bestimmte Anfragen gestellt werden. Manchmal denke ich bei diesen Anfragen, oh ja, kann man machen, muss man nicht. Hier in dem Fall, glaube ich, haben die Linken tatsächlich einen Punkt gesetzt. Sie haben ja recht mit nach den Antworten, die man bekommen hat, oder?
Ja, das ist leider so, dass diese große Anfrage der Linken in der Bürgerschaft gezeigt hat, die ja fast regelmäßig kommt, diese Anfrage, gezeigt hat, dass auch die Mitarbeiter in der Pflege dieser Kinder total überlastet sind, weil es möglicherweise einfach zu viele sind. Vielleicht hat auch Corona dazu beigetragen, dass die Zahl der Gewalttaten und der Vernachlässigungen gegenüber Kindern sogar noch zugenommen hat. Das wäre ein erschreckendes Ergebnis. Nichtsdestotrotz muss man darauf reagieren, durch Inobhutnahmen, das ist klar, aber auch um dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht allzu lange in diesen, ich sage mal, Zwischenunterkünften sind. Die dürfen da nicht, vor allen Dingen, wenn sie besonders klein sind, die dürfen da nicht ein Jahr sein oder wie bei vereinzelten Kindern geschehen, über 2 Jahre in diesen Einrichtungen. Es liegt daran, dass wir teilweise zu wenig Pflegefamilien haben. Die Zahl der Pflegefamilien in Hamburg ist in den letzten 3 Jahren von knapp 1.000 auf 900 zurückgegangen. Das ist 1/10 weniger. Von den Familien, die akut, also sozusagen im Notfall, ein Kind aufnehmen können, es waren vor 3 Jahren 60, jetzt sind es noch 50. Natürlich sind auch diese Pflegeeltern, Pflegemutter, Pflegevater, sind die überfordert von den Kindern, die da kommen, aber um sich wirklich gut um sie kümmern zu müssen, und das tun sie, die Pflegeeltern, brauchen sie eben auch nicht so viele nebeneinander, sondern müssen sich um die einzelnen Kinder kümmern und ihnen Schutz gewähren.
Christoph, das sprechen wir jetzt einmal deutlich aus. Was für eine Leistung ist es, ein Kind in Pflege zu nehmen? Wir ziehen unseren Hut, aber wir stellen halt auch fest, ganz genau, es ist so, wie es ist. Die Zahl der Pflegefamilien geht zurück.
Es sind häufig Familien, die von älteren Vätern oder Müttern geleitet werden, die in der Tat bereit sind, Pflegekinder noch aufzunehmen. Nur wenn die auch immer älter und älter werden, sind sie nun auch nicht mehr in der Lage und schon aus Verantwortung gegenüber den Kindern sagen sie dann, wir schaffen es nicht mehr. Und dadurch sinkt die Zahl der Pflegefamilien, der Familien, die bereit sind, Kinder aufzunehmen. Und das ist ein Riesenproblem. Der Senat versucht jetzt durch einen Neubau einer Einrichtung, nochmal 22 Plätze sind es, glaube ich, neu zu schaffen. Man muss da aber wirklich arg im Auge behalten, dass es nicht nur dann Pflegekräfte sind, sondern auch pädagogische Kräfte. Das, was du eben sagtest, die Kinder auch pädagogisch, die sie psychologisch auch betreuen können. Wir dürfen, weil wir in Hamburg eine unselige Geschichte haben von Fällen von Kindern, die da hießen, Jamur, Chantal, Lara Mia, Taylor, das sind Kinder, die vernachlässigt wurden, die unter schwerer Gewalteinwirkung zum Teil gestorben sind. Das können wir uns in Hamburg nicht mehr leisten, dass es solche Fälle gibt, in denen die Inobhutnahme möglicherweise zu spät stattgefunden hat und die Kinder bis zum Tode litten.
Ja, und dann kommt immer dieser finde ich wirklich furchtbare Spruch, einer ist schon zu viel, eine ist schon zu viel. Und es passiert ja trotzdem. Nochmal zurück zu dieser Frage der Linken, zu dem, die haben also gesagt, bitte klärt uns mal auf, wie ist denn der aktuelle Stand, Kinder-, Jugendnotdienst, wie ist denn die Situation in Hamburg? Du hast es eben angerissen, aber sagst doch nochmal deutlich, was ist denn die Antwort denn der Hamburger Politik darauf, des Senats? Was sagen sie denn selbst, wie ist der Stand? Also sind die zufrieden oder sagen die, gut, dass ihr fragt, wir müssen uns da kümmern?
Ja, die Antwort fällt etwas ambivalent aus, könnte man vorsichtig sagen. Die sagen natürlich, wir bauen schon neue Einrichtungen, wir bemühen uns um Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz ist die Lage auch für die Mitarbeiter insofern schlecht, weil so viele Überlastungsanzeigen da sind. Dann sind natürlich Mitarbeiter länger krank, wenn sie überlastet sind. Man findet schlecht neue. Das ist ja häufig bei Behörden so, dass sie Schwierigkeiten haben, Nachwuchskräfte zu finden. Dann findet man nicht die Geeigneten, die nicht die pädagogische oder psychologische Qualifikation haben. Dann hat man bestenfalls Hilfskräfte. Das hilft aber wiederum den Kindern nicht. Die Kinder bleiben dann länger in den Einrichtungen. Und das wiederum ist nicht gut. Also das pflanzt sich leider so ein bisschen in so einer Negativspirale fort. Es hängt wirklich tatsächlich daran, ob man ausreichend gut qualifizierte Pflegekräfte findet. Das scheint Hamburg momentan nicht zu gelingen.
Ja, normalerweise würde ich jetzt mit dieser emotionalen Keule kommen, Christoph, und sagen, das ist eine Schande für unsere Stadt, für eine reiche Stadt wie Hamburg. Aber was machst du, wenn du keine Leute findest? Es sind ja scheinbar Plätze da.
Ja, das ist richtig. Man muss die Plätze natürlich auch so ausgestalten, dass es Supervisionsangebote gibt für die Mitarbeiter, die sozusagen aufgefangen werden, auch durch die körperlich und psychisch belastende Arbeit, der sie ausgesetzt sind. Also das ist nur ein Punkt. Man muss auf der anderen Seite natürlich aber auch sagen, wie attraktiv so ein Job sein kann, wie persönlich befriedigend es sein kann, wenn man Kindern in Not in der Form helfen kann. Ich höre das häufig von Kinderärzten, die sagen, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als unseren Beruf zu machen und Kindern mit unseren Mitteln so zu helfen, dass es ihnen besser geht.
Der Kinder- und Jugenddienst in Hamburg kämpft mit dem berühmten Fachpersonalmangel. In diesem Bereich doppelt bitter. Vielen Dank an Christoph Ribacek. Gleich noch so ein Thema, bei dem wir natürlich alle sagen, kann doch in einer so reichen Stadt wie Hamburg nicht möglich sein. Wie kommt es, dass Hamburg, und das habe ich dem Abendblatt entnommen, ich dachte, ich lese nicht richtig, wie kommt es, dass Hamburg in unserem Land die Hauptstadt der Wohnungslosen ist? Geben wir die Frage an unseren Lokalreporter David Walter weiter. Das ist erschütternd.
32.285 Wohnungslose lebten im Januar 2023 in Hamburg. Das sind 1.706 pro 100.000 Einwohner. Hamburg gehört damit unter den Großstädten zu der Stadt mit den meisten Wohnungslosen. Und genau das will der Hamburger Wohlfahrtverband jetzt ändern. Sie fordern einen Hamburger Plan.
Okay, also ich sag mal, dass ich das ändern muss, habe ich schon 1.000 Mal gehört, sowohl von Verbänden als auch von der Politik. Wie sieht denn der Plan aber diesmal aus? Vielleicht hilft es ja diesmal.
Gerade gibt es einen nationalen Aktionsplan, das heißt einen deutschlandweiten Plan. Das ist aber nur ein grobes Leitbild. Die Hamburger Wohlfahrtverbände fordern einen Hamburger Plan. Vor allem braucht man günstigeren Wohnraum. Zum Beispiel fordern sie 50% sozialen Wohnungsbau.
Okay, aber jemand, der obdachlos ist, der hat ja gar keine Chance auf eine Wohnung, oder täusche ich mich da? Oder gibt es am Ende einen Unterschied zwischen Wohnungslosen und Obdachlosen? Müssen wir das nochmal auseinandernehmen?
Es gibt einen Unterschied. Wohnungslose können öffentlich-rechtlich untergebracht sein. Obdachlose leben wirklich offen auf der Straße.
Das ist ja nochmal ein wichtiger Hinweis, damit man die ganze Tragweite dieser Sache versteht. Was wollen denn die Wohlfahrtsverbände jetzt aber konkret tatsächlich tun, außer dass es billigeren Wohnraum gibt? Wie billig muss der denn sein, damit ein Wohnungsloser sich das tatsächlich leisten kann? Der hat ja eh kein Geld. Also wo ist da die Lösung?
Die Lösung ist erschwinglicherer Wohnraum. 50% sozialen Wohnungsbau fordern die Hamburger Wohlfahrtverbände, auch den Ausbau sozialer Beratungsstellen und die Stärkung der Sozialarbeit.
Gut, das ist erstmal natürlich ein sinnvoller Plan, wird ja keiner was dagegen haben. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es mit Wohnraum in dieser Stadt ja eh schon knapp ist. Also dann auch jetzt speziell noch für Wohnungslose so viel zu tun, weiß ich nicht, ob das tatsächlich am Ende funktionieren kann. Aber der Plan klingt ja erstmal vernünftig.
Genau, es gibt auch seit 2011 eine Wohnungsoffensive. 10.000 Wohnungen pro Jahr sollten gebaut werden. Das klappte auch ganz gut. Aber es reicht eben nicht aus. Wir haben, wie gesagt, fast 33.000 Wohnungslose. Und das finde ich schon erschreckend.
Wohnungslose haben es in Hamburg besonders schwer. Mal sehen, ob sich mit dem eben beschriebenen Plan irgendwas verbessert. Danke an Lokalreporter David Walter. Das ist ja mittlerweile ein gängiger Trend, dass nicht nur Fußballstadien, sondern auch Eventhallen irgendwelche seltsamen Namen tragen. Ich sage nur Signal Iduna Park, das ehemalige Westfalenstadion in Dortmund. Oder aber hier in Hamburg. Also wie oft wurde die Konzertarena neben dem Volksparkstadion schon umbenannt? Unter anderem Colorline Arena, dann O2, aktuell Barclays. Und jetzt ist das Meertheater dran. Kulturredakteur Joachim Mischke im Podcaststudio. Haben die jetzt auch einen Sponsor im Namen? Ist das der Grund für die Umbenennung?
Nee, sie haben keinen Sponsor im Namen, sie haben sich nur vereinheitlicht. Die Firma hat alles, was sie, oder will jetzt alles, was sie machen, tun und lassen, unter eine einheitliche Markenidentität stellen. Und deswegen ist das mehr zu viel im Namen und jetzt ist das weniger im Namen. Es heißt nur noch Theater am Großmarkt. Es hat aber keinen Sponsorgrund oder einen Verkauf oder sonst was, sondern nur eine Markenumsortierung.
So, weil dieser Name, den Sie jetzt haben, sag nochmal, Theater
am Großmarkt.
Das ist ja eigentlich eher eine Ortsbeschreibung als ein Name, wenn man es mal genau nimmt. Weil ganz im Ernst, bisher hat doch jeder in den letzten Monaten, Jahren, glaube ich, eher gedacht, das ist das Harry Potter Theater.
Ja, aber das ist, also gut, wenn ich jetzt nach Berlin gucke, die Staatsoper unter den Linden heißt auch unter den Linden, auch nach der Adresse. Okay. Also von daher, man kann das schon so machen. Und jetzt ist eben der eine Namensteil, der bei der Firma noch mit rumschwerte, raus. Und jetzt ist es halt nur noch das Theater am Großmarkt.
Also
die Elbphilharmonie steht an der Elbe. Also
okay, Totschlagargument. Aber am Ende, Joachim, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Dem Besucher ist es doch schnurzegal, wie das Ding heißt. Hauptsache, ich finde hin.
Das würde ich mal meinen. Das Hinfinden ist ja mal so eine Sache nach wie vor noch, ja. Oder das wieder zurückfinden. Aber
deswegen auch am großen Neuen. Ja, genau. Vielleicht macht es doch Sinn, ja. Hast recht. Sag mal, wenn das Thema, glaube ich, können wir abhaken. Das war ja jetzt auch in dem Sinne, sage ich mal, keine Raketenwissenschaft. Aber ich glaube, es ist schon eine wichtige Info, dass dieses Theater einen neuen Namen hat. Jetzt komme ich aber noch zu einer anderen Frage. Du hattest ja vielleicht, erinnern sich noch einige unserer Podcast-Freunde daran, letzte Woche ganz groß, also wirklich, da haben mir die Ohren geklungen, einen Abend mit Gustav Mahler beziehungsweise mit Musik von Gustav Mahler angepriesen, weil da so ein enormer personeller Aufwand betrieben wird. Und du warst da. Wie war es denn nun?
Ja, es war ganz groß. Also es war auf meinem Platz leider
Gustav
ein bisschen
Mahler
zu laut.
Gustav Mahler, die 8., ne?
Gustav Mahler, 8. Sinfonie.
Sag doch mal den Hintergrund, warum das so besonders war.
350 Mitwirkende, 8 Solisten, Fernorchester, Orgel, alles, was Küche und Keller so hergeben.
So, und jetzt, ich meine, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn man sagt, ja, da haben mir die Ohren geklungen. Also es ist ja nicht Van Halen oder Metallica, aber wo hast du gesessen?
Ich war vorne in Block D, Reihe 2, also schon relativ nah dran und für meinen Geschmack zu nah, leider.
Und du verstehst mich heute schon wieder, ja? Also
ich
oder klingelt es noch ein bisschen?
Ich mache das jetzt ja alles nach Sicht.
Es war wirklich, jetzt mal im Ernst, war das wirklich so laut, dass du gedacht hast, es ist zu laut? Wir reden von einem klassischen Konzert.
Ja, es war schon sehr laut. Das bleibt ja auch nicht aus bei den Mengen, die da sind. Und für mich war es zu laut an den Stellen, die wirklich auch laut gedacht sind. Und da kann man auch nicht zurücknehmen. Und dann hat man auch ein bisschen das Pech, wenn man dann zu nah dran ist. Also ich fand es jetzt nicht unschön deswegen, es war halt nur deutlich.
Und jetzt natürlich die Frage, bist du so ein Sensibelchen oder ging das auch anderen Besuchern so?
Ich bin ein Sensibelchen, aber ich nehme an, dass es auch anderen so ging.
Sensibelchen Joachim Mischke über den neuen Namen für das Meertheater. Wir merken uns also Theater am Großmarkt. Und außerdem hat er uns auch nochmal über das Gustav Mahler Großereignis berichtet. Trotz anhaltendem leichten Hörschaden ist Joachim heute in der Redaktion. Vielen Dank, mein Lieber. Kritik und Lob zu diesem Podcast hat beides bei uns die gleiche E-Mail-Adresse. moinhamburg@abendblatt.de. Ohne Binde und ohne Unterstrich. moinhamburg@abendblatt.de. So. Episode 133 ist erledigt. Jetzt kommt noch der Rundumblick über die restliche Newslage in unserer Stadt, damit Sie komplett informiert sind. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Innensenator Grote drängt auf die Schließung des umstrittenen islamischen Zentrums Hamburg. Er sagte uns im Interview, der Angriff des Iran auf Israel zeige einmal mehr den verbrecherischen Charakter des Regimes in Teheran. Das IZH wird vom Verfassungsschutz als islamistisch eingestuft und gilt als langer Arm der Mullahs im Iran. Die Zahl der Beschwerden in Sachen Datenschutz in Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich nach oben gegangen. Über 2.500 Beschwerden waren es, 20% mehr als im Jahr davor. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, erklärte Hamburgs oberster Datenschützer Fuchs. In Ottensen ist ein Radfahrer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 30-jährige Lieferdienstfahrer war laut Polizei an der Kreuzung Bahrenfelder Straße von einem Autofahrer mit seinem Wagen erfasst worden. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.